Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wenn Kinder klein sind, dann dreht sich alles um sie. Und je kleiner sie sind, umso mehr sind sie nur auf sich selber fixiert. In gewisser Hinsicht ist das natürlich tatsächlich so. Es dreht sich dann wirklich alles um die Kinder, nicht? Wenn ein Kind geboren ist. Aber vor allen Dingen in ihrer subjektiven Wahrnehmung ist das so. Sie können gar nicht unterscheiden zwischen sich zum Beispiel und ihrer Mutter. Das ist eins irgendwie. Und dann mit der Zeit differenzieren sie das und nehmen sich wahr als eine eigene Person. Wenn sie dann noch älter werden, weicht die Ich-Bezogenheit langsam. Auch die Erziehung sollte dazu beitragen, dass das so ist. Manchmal funktioniert es nicht. Dann kommen auch die anderen in den Blick. Kinder lernen zu teilen. Sie lernen, dass auch andere Menschen Bedürfnisse haben, die man respektieren muss. Als Jugendliche lernen sie dann idealerweise auch selbst Verantwortung zu übernehmen, zunehmend. Und wenn sie erwachsen sind, dann drehen sie sich, wenn es gut gelaufen ist, nicht mehr nur um sich selbst, sondern sie sind für andere da. Das ist dann die nötige Voraussetzung, zum Beispiel, wenn man Kinder hat, dann muss man sie umsorgen, nicht? Und das kann man gar nicht, wenn man aus dieser totalen Ich-Bezogenheit nicht herauskommt. Und ich habe das als Einstieg gewählt, um mal die Frage zu stellen, wo stehen wir eigentlich als Gemeinde? Sind wir noch wie die Babys in den Kinderschuhen, wo sich alles um einen selbst dreht, mit sich selbst beschäftigt? Oder haben wir schon den Schritt ins Erwachsenenalter geschafft, wo die Aufmerksamkeit auf die Umwelt gerichtet wird, die Verantwortung für andere übernommen wird, Verantwortung, die wir von Gott bekommen haben? Das ist natürlich jetzt eine rhetorische Frage. Ihr merkt schon, was ich befürchte. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir wirklich sehr bewusst in dieses Erwachsenenstadium eintreten. Ich bin ja jetzt 20 Jahre hier und also ich weiß, natürlich gab es die Gemeinde auch vorher schon, aber jetzt will ich mal doch wieder kindlich subjektiv da dran gehen und sagen, 20 Jahre bin ich gemeinsam mit euch, mit der Gemeinde hier in Pölzig unterwegs. Nächstes Jahr werden es 21, da ist dann aber wirklich das Erwachsenenalter erreicht. Ne? Die Volljährigkeit ist dann wirklich da. Und darum ist die Beschäftigung mit dem Missionsbefehl und die Planung einer Evangelisation sinnvoll. Ihr habt ja schon oft davon gehört, dass wir das planen, ne, für nächstes Jahr im Februar. Und zwar nicht, damit dann nach dieser Woche im Februar wieder alles zum alten Muster zurückkehrt, sondern ich verstehe das so, dass wir diese Evangelisationswoche machen als einen Auftakt für einen generellen Blickwechsel, der uns wegführt von der Beschäftigung mit uns selbst hin zum Auftrag Jesu, wie wir den hören. Ich habe überlegt, ob ich das nochmal nehme, diesen Text, weil Silvia ihn auch schon gepredigt hat. Es war nämlich Predigttext vor einigen Wochen, der Missionsbefehl. Aber ich habe dann gedacht, ich nehme ihn trotzdem und ihr werdet dann auch merken, warum. Matthäus 28, da ist das ja am Ende des Matthäusevangeliums. Jesus tritt zu seinen Jüngern hin, kurz vor seiner Himmelfahrt, und sagt ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dazu, zu diesem kurzen Stück, will ich jetzt eine Predigtreihe machen mit dem schönen Titel Viermal alles. Könnt ihr gleich überlegen, denkt nochmal drüber nach, warum heißt diese Predigtreihe Viermal alles? Die vier Jahreszeiten, ja, die gibt es im Konzert von Vivaldi. Bitte? Mir ist gegeben alle Gewalt.
Alle Völker.
Geht hin, mache zu Jüngern alle Völker. Ja, dazwischen kommt noch was. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe, und ich bin bei euch alle Tage. Das ist viermal alles. Und heute machen wir das erste. Also umrahmt sozusagen von zwei wunderbaren Zusagen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und am Ende, ich bin bei euch alle Tage. Ne? dazwischen eingebettet zwei Aufträge, die Jesus gibt. Und heute also der Spruch, mir ist gegeben alle Gewalt oder alle Macht im Himmel und auf Erden. Dazu habe ich zwei Gedanken, die ich entfalten möchte. Erstens, warum sagt Jesus das so? Es ist wichtig, diese Einleitung in den Missionsbefehl, damit wir uns nicht am Augenschein orientieren. Der Augenschein ist ganz anders, wenn wir in die Welt blicken. Da sieht es nicht so aus, als wenn Jesus die Macht hätte, sondern eher die Ohnmacht. Die Verhältnisse zeigen uns etwas ganz anderes, aber Jesus hat trotzdem die Macht. Und diese Macht wird wirksam in äußerer Schwachheit. Wie der Apostel Paulus sagt, wo er so mit Gott gerungen hat und sagt, ich habe hier immer so ein schwerwiegendes, niederdrückendes Problem, nimm es mir doch weg, immer wieder fleht er darum und dann sagt Gott ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und wir sehen das ja auch in der Apostelgeschichte, wie Paulus eigentlich nur durch die Wortverkündigung in sehr vielen persönlichen Niederlagen, in menschlich vermeintlichen Niederlagen, wenn er ins Gefängnis geworfen wird, wenn er aus den Städten vertrieben wird, also in großer Schwachheit trotzdem Gemeinden gründet und ja auf merkwürdige Weise dann diese Gemeinden in den folgenden drei Jahrhunderten den ganzen Mittelmeerraum erobern, in ständiger Unterlegenheit ihrer Umwelt gegenüber, nicht? Immer wieder mal Wellen der Christenverfolgung, der Ausgrenzung. Man hat es wie als lächerlich angesehen, wie man an einen Gekreuzigten glauben kann. Also ich glaube, wir können uns das kaum vorstellen, wie sehr diese Botschaft vom Gekreuzigten, also der römischen Gedankenwelt, entgegenstand. Man hat das als ganz abscheulich und irrsinnig empfunden. Nicht? Der Römer war ein stolzer Mensch. Und da zählt Erfolg und Macht und nicht, dass man jemanden verehrt, der als gescheitert gelten muss. Und wir leben auch in einer Gesellschaft, in der wir das merken, zunehmend die Erinnerung an christliche Dinge schwindet immer mehr. Ich war gestern in Pölzig hier auf dem Fest und da habe ich hier und da so ein bisschen Gespräche geführt. Ich glaube, man kann da wenig ausrichten auf solchen Festen, aber ich dachte gestern, es ist doch gut hinzugehen, weil man doch so ein bisschen wieder mitbekommt, wie die Leute ticken und was sie beschäftigt. Und da ist mir das wieder deutlich geworden, auch in anderen Gesprächen, wie weit das allgemeine Bevölkerungsempfinden und die Denkweise total weggerückt ist von unseren eigentlichen Wurzeln. Was eigentlich Europa groß gemacht hat, diese geistliche Gedankenwelt aus der Bibel ist weitgehend, kann man sagen, völlig verschwunden. Und deswegen sind wir in einer ähnlichen Situation, den Leuten kommt das merkwürdig vor. Und wir werden das auch nicht mit irgendwelchen äußeren Machtmitteln oder Methoden irgendwo Land gewinnen. Das werden wir nicht. Das Zeugnis, was wir geben, das nimmt sich ausgesprochen schwach aus. Wenn Jesus sagt, ich habe Gewalt über alle, über Himmel und Erde, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, dann heißt das, er hat die Macht über irdische Mächte. Also was wir an Regierungen zum Beispiel sehen, ein starkes Wort auch im Römischen Reich. Der römische Kaiser war das Machtzentrum, um das sich die ganze Welt drehte. Nicht? Und das war nach unten hin dann ja durchstrukturiert bis auf die kleinsten Ebenen, hierarchisch von oben nach unten. Der Statthalter, der ihn vertrat, hatte das Sagen. Das ist eine starke Aussage. Ich habe Gewalt im Himmel und auf Erden. Eigentlich fast widersinnig die Aussage, müsste man denken, ne? Müsste es einem erscheinen. Wir waren vor einigen Jahren in Italien im Urlaub, dann zum Beispiel in Verona, da geht man in dieses Amphitheater. Also das ergreift einen ja heute noch, was das für ein imposantes Gebäude ist. Nicht? Und wenn man sich mir dann vorstelle, dass armselige kleine Christengemeinden da hineingetrieben wurden, um sie zu vernichten, dann ist die Aussage von Jesus, mir ist gegeben, alle Gewalt auf Erden, fast widersinnig, nicht? Aber sie ist ihm tatsächlich gegeben. Auf Erden und im Himmel heißt über himmlische Mächte, das heißt über die geistlichen Mächte, die ja hinter den Dingen stehen, die sich als Ideologien in dieser Welt so mächtig zeigen, nicht? Und wir haben ja durch die Geschichte, durch die Jahrtausende Ideologien gehabt, schon viele. Bessere und schlechtere, humanistische oder ganz und gar schreckliche. Und hinter den Dingen, die sich in dieser Welt zeigen, sind geistliche Wirklichkeiten, wie der Apostel Paulus sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, mit Mächten und Gewalten in der Himmelswelt. Also das, was wir in der Welt sehen, als ein Ausfluss dahinterliegender geistlicher Mächte. Und Jesus ist derjenige, der Herr darüber ist. Er kann Regierungen gewähren lassen, er kann sie über Nacht auch stürzen. Glauben wir das noch? Psalm 75 zum Beispiel, Psalm 75, Vers 8 sagt, Gott ist Richter, der diesen erniedrigt und jenen erhöht. Ganz eindeutig. Oder Psalm 33, Vers 10, der Herr macht zunichte der Heiden Rat und wehrt den Gedanken der Völker, aber sein Rat bleibt ewiglich. Vers 13 bis 16, der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Von seinem Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Er lenkt ihnen allen das Herz. Er gibt Acht auf alle ihre Werke. Einem König hilft nicht seine große Macht. Das sind starke Aussagen. Und Martin Luther hat sie ja bekanntermaßen sehr ernst und sehr wörtlich genommen, wenn er in dieser gefahrenvollen Zeit der Reformation das immer betont hat, zu sagen, Gott sitzt im Regiment und solange ich hier predigen soll, werde ich predigen und wenn Gott es anders zulässt, wird es anders gehen, aber auf jeden Fall werden die Dinge Gottes nicht verhindert werden können durch menschliche politische Machtverhältnisse und damit hat er Recht behalten. Das heißt für uns als Gemeinde, es kann jederzeit ein Umschwung geschehen, jederzeit kann eine Erweckung das Land erfassen, wir wissen es nicht, wir können und wir sollen darum beten. Ein geistlicher Aufbruch, wie schon so oft in der Geschichte, wir können das ja durchschauen in der Kirchengeschichte, wie viele solche Aufbrüche es gab in unserem eigenen Land, regionenweise verteilt in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, in Schottland, in Irland, in England, in Amerika oder auch in Ländern wie Samoa, wie wir gehört haben, da ist auf einmal 98% der Bevölkerung christlich. Und wodurch geschehen? Nicht durch machtvolle Mission mit dem Schwert, sondern durch Menschen, die einfach ihr Leben hingegeben haben, zu sagen, wir werden diesen Völkern das Evangelium verkündigen, in großer Schwachheit. Wie viele Missionare sind auf diesem Missionsfeld verstorben an elendiglichen Krankheiten? Kaum, dass sie das Werk begonnen hatten, nicht? Könnte man sagen, sinnlos. Sinnlos das Leben dahin geopfert für nichts. So scheint das menschlich. Geistlich sehen die Dinge anders aus. Also die Orientierung soll nicht am Augenschein erfolgen, an dem, was wir meinen, beurteilen zu können, sondern Jesus lenkt den Blick auf sich selbst und sagt, ich habe die Macht, ich habe sie im Himmel und ich habe sie auf Erden. Das heißt auch für uns ganz persönlich, er hat die Macht über mein Leben, über dein Leben, was dort geschieht. Es geht nichts an ihm vorbei, es ist nichts zufällig. Es ist ein so wichtiger Gedanke, ganz abseits mal vom Missionsbefehl, nicht? Wenn wir das einfach mal nur so für uns betrachten. Es ist ja zum Beispiel für ein Kind, für mich war das wichtig, ein wichtiger Schritt zu sagen, die Kindheit, die ich hatte, war ja nicht zufällig, sondern es war das Elternhaus, was Gott für mich bestimmt hat. Das kann manchmal schwer sein, das so anzunehmen, nicht? Aber es verändert tatsächlich das Lebensgefühl. Es verändert das eigene Lebensgefühl, wenn man sagen kann, diesen Lebensweg, die Lehrer, die ich hatte in der Schule, das Elternhaus, die Geschwister, die Freunde oder auch die Gegner, die man hatte, die Studienkollegen, all diese Dinge sind ja nicht einfach zufällig, sondern sie sind von Gott für mein Leben so bestimmt gewesen. Es verändert das ganze Lebensgefühl und auch das, was man erwartet. Es verändert das, was man erwartet. Also Orientierung nicht an dem, was wir denken, was menschlich ist, was vor Augen ist, sondern an der Macht Jesu. Er sitzt im Regiment, er führet alles wohl, dichtet Paul Gerhard nicht. Und der zweite Gedankengang, Orientierung nicht an unseren Möglichkeiten, sondern am Auftrag. Wenn wir nun da hineinstarten und sagen, wir wollen eine Woche machen im Februar, wo wir zu Themenabenden einladen, sind wir sofort damit beschäftigt, auch im geistlichen Rat, das auszuloten, was in unseren Möglichkeiten liegt, was wir uns vorstellen können. An sich ist es aber völlig unmöglich, was Jesus hier an Auftrag seinen Leuten gibt. Das ist ja so ein kleines Grüppchen nur, und er sagt, geht zu allen Völkern hin bis an die Enden der Erde. Ist ja unmöglich. Eigentlich ist der Missionsbefehl sogar fünfmal alles, weil wir aus dem Markus-Evangelium noch den Zusatz einfügen könnten, jetzt hier bei Matthäus: geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker. Also die Welt ist im Blick als Ganzes. Ganz eigentlich unmöglich für diese Jünger, sie stehen ohnmächtig davor, und gerade deswegen leitet Jesus diesen Missionsbefehl mit der Aussage ein: mir ist gegeben alle Macht. Weil nämlich bei den Jüngern ist Ohnmacht, und deswegen sagt er: bei mir ist aber die Macht. Und deswegen heißt es, wegzublicken von dem, was wir für möglich erachten, was wir meinen zu können, denn dass Jesus Macht hat über Himmel und Erde, heißt zum Beispiel auch, dass er Macht hat über die Herzen der Menschen, wie wir das auch im Psalm 33, den ich schon zitiert habe, ja auch lesen, Vers 16, er lenkt ihnen allen das Herz. Vers 15, glaube ich, ist das. Er lenkt ihnen allen das Herz. Gott hat Macht über die Herzen der Menschen. Und dafür ist ein Beispiel die Bekehrung des Paulus. Nicht, er geht nach Damaskus, um die Gemeinde zu verfolgen. Er hat gar nicht im Sinn, Christ zu werden, ganz im Gegenteil. Aber dann wird er gegen seinen Willen bekehrt, und zwar durch die Autorität Jesu, der es für richtig erachtet hat, diesem Paulus jetzt zu begegnen in einer Vision, nicht, wo er dann blind wird. Nun könnte man sagen, warum macht Jesus das nicht mit allen? Es gibt so viele Christenfeinde in der Welt, warum bekehrt er die nicht alle übernatürlich? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber er könnte es. Ist ja nicht unsere Aufgabe, darüber zu Gericht zu sitzen, dass er falsch handelt, wenn er es nicht tut. Aber bei Paulus hat er es getan, und es ist mir wie ein Zeichen, dass dieser Paulus gegen seinen erklärten Willen von der Autorität und Macht, aber auch der Liebe und Güte Jesu innerlich total verwandelt wird. Von einem Gegner zu einem Verfechter, zum größten Völkerapostel. Auch wenn diese Geschichte das nun auch äußerlich besonders deutlich macht, das ist ja eindeutig klar, nicht? Da ist ein Gegner, der plötzlich dann durch ein übernatürliches Ereignis zum Nachfolger Jesu wird, ist es aber trotzdem so, dass jede Bekehrung eines jeglichen Menschen ein Wunder ist. Auch bei denen, die suchend sind, wo jetzt keine so offensive Ablehnung vorherrscht, wenn ein solcher Mensch dann zum Glauben kommt und sagt, ich will Jesus Christus nachfolgen, weil damit die Erkenntnis verbunden ist, dass ich nichts vermag, dass auch an mir selber nichts Gutes ist, was ich Gott bringen könnte, sondern ich erlöst werden muss, dann ist diese Erkenntnis immer ein Werk des Heiligen Geistes, etwas sehr Überraschendes, etwas Unnatürliches. Und das heißt aber, dann gilt das auch für jedes damit zusammenhängende Werk. Wenn wir eine Evangelisationswoche planen und sagen, wir wollen das gut vorbereiten, was brauchen wir dann alles? Ja, da müssen viele Dinge getan werden. Aber auch alle diese Dinge geschehen nicht einfach nur zufällig oder nach Menschenmöglichkeiten, sondern sie geschehen durch Gottes Geist hoffentlich. Deswegen tun wir das auch mit viel Gebet im geistlichen Rat und möchte auch das in die Gemeinde hineingeben, dass ihr euch daran anschließt. Die Verkündigung zum Beispiel durch berufene Prediger, Lutz Schäufler wird das sein, er bedarf, und wir natürlich auch, dass Gott durch seinen Geist wirkt und durch ihn spricht. Es ist kein Menschenwerk. Die seelsorgerliche Begleitung. Vielleicht, wir müssen uns ja darauf einstellen und vorbereiten, sind Menschen da, die sagen, das interessiert mich, was da gesprochen worden ist. Ich möchte mehr davon erfahren. Oder die ihr Herz ausschütten. Sind wir als Gemeinde gefordert, dann da zu sein? Wir werden also in die Gemeinde hinein die Frage stellen, bist du bereit als ein Ansprechpartner? Wir werden das nicht Seelsorger nennen, weil der Begriff ist schon so so groß. Aber was heißt eigentlich Seelsorge? In der Bibel gibt es ein einfaches Wort dafür, das heißt Parakaleo, und das bedeutet ermahnen, ermuntern, kann auch den Aspekt von Trösten beinhalten. Also Seelsorge zum Beispiel, das Wort gibt es in der Bibel gar nicht. Das ist ein deutsches Wort. Aber in der Bibel gibt es Parakaleo, und das heißt jemanden ermahnen, so ein bisschen anstoßen, zurechtbringen, vor allem aber auch ermuntern, bevollmächtigen, trösten, auferbauen, diese Dimension. Und das ist etwas, was der ganzen Gemeinde gesagt ist. ist der ganzen Gemeinde gegeben, nicht nur Einzelnen. Die Gaben des Heiligen Geistes im Korintherbrief sind dort genannt, wirken zusammen zum Aufbau der Gemeinde, da ist jeder Christ, jede Christin mit beteiligt. Die wirksame Fürbitte, Menschen, die sagen, wir werden uns diesen Fürbittedienst aufs Herz nehmen und das tun. Alles Dinge, die durch den Geist Gottes gewirkt sind, nichts, was in unseren Möglichkeiten liegt. Wenn wir für die Evangelisation nächstes Jahr Mitarbeiter suchen, dann soll keiner sagen, ich bin aber nicht begabt, ich bin da unsicher, ob ich das überhaupt kann. Ich finde dann am Ende gar nicht die richtigen Worte und ach ja, ich bin ja immer so klein. Das wäre wieder Orientierung an uns selbst, nicht? Und an dem, was vermeintlich richtig ist. Aber wir sollen uns orientieren daran, dass Jesus den Auftrag gibt und sagt, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden und jetzt geht hin in meinem Auftrag und mit meinem Segen. Das ist das Entscheidende. Ich möchte ein Beispiel erzählen. Ich habe das gestern abgestimmt mit Annette, dass es auch erlaubt ist. Wir waren auf der Zeltstadt vor einigen Jahren. Da kam eine Frau zu mir und bat um Seelsorgegespräch. Ich habe sofort gesagt, naja, worum geht's? Was sind das für Fragen? Vielleicht ist besser, Sie sprechen mit einer Frau. Ja, bestimmt. Ja, jetzt hatte ich nun, also musste ich jemanden finden, dann ist es ja immer das Erste, wie ihr das auch aus der Gemeinde wisst, muss meine Frau herhalten. Ich sage, könntest du dieses Gespräch führen? Und dann ist sie hingegangen und sagte, auch genau das, so in ihrem Gefühl, dann bin ich da jetzt der richtige Mensch. Weiß ich am Ende zu antworten? Naja, das Gespräch war sehr lang und danach ging es dann Annette so, dass sie also noch sehr lange eigentlich auch nach der Zeltstadt über zwei Jahre hinweg immer wieder mal daran gedacht hat und sagt, habe ich eigentlich da das Richtige gesagt? Habe ich wirklich da weiterhelfen können? Also zeitweise erschien es ihr so, als sei das nicht der Fall. In diesem Jahr kam diese Frau auf Annette zu und hat ihr sehr herzlich umarmt und bedankt für dieses Gespräch. In Veränderungsprozesse eingetreten. Es geht nicht darum, dass wir in der Siegermentalität hingehen als diejenigen, die meinen, alles zu wissen und im Griff zu haben, sondern es geht nur darum, dass wir zur Verfügung stehen. In der Bereitschaft, Verfügung zu stehen, zu sagen, das, was ich weiß im Glauben und was ich auch erlebt habe, wie ich die Bibel verstehe, das gebe ich in aller Bescheidenheit weiter an andere Menschen. Mit einer inneren Bereitschaft zum Gebet. Und dann wird Gott seine Werke tun, nicht wir. Und deswegen ist dieser Einstieg in diesen Missionsbefehl, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, so wichtig. Das ermutigt uns nämlich, dass wir diese Herausforderung annehmen und dass wir mal beginnen, Mission als möglich anzusehen. Damit möchte ich jetzt die Predigt abschließen. Dass wir das als möglich ansehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Er sagt, ja, wir wollen jetzt hier eine Evangelisation machen, damit unsere ganze Region hier das Evangelium wieder hört. Was sagt ihr dann? Sagt ihr, ja, genau, das ist möglich. Oder sagt man, ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Leute sich da einladen lassen. Wen soll ich denn da einladen? Wer soll denn da hinkommen? Wie soll das denn vonstatten gehen? Was ist vorwiegend in den Herzen? Die Befindlichkeiten, die Fragen, die Unsicherheiten oder die Freude zu sagen, ja, es ist möglich, Mission is possible. Da gab es auch mal einen Film, aber der hieß anders, aber so ähnlich. Mission ist möglich, das soll rausgehen, weil nämlich Jesus alle Macht hat. Und deswegen wollen wir das anpacken, weil Jesus es befohlen hat und weil unsere Mitmenschen das im Übrigen auch brauchen. Auch wenn sie das oftmals gar nicht wissen, es ist diese beste Botschaft. Die Menschen brauchen das und deswegen sind wir es ihnen schuldig und aber auch unserem Herrn, weil er es geboten hat. Deswegen aufhören jetzt mit der Beschäftigung mit uns selbst. Wir machen das nur, dass wir uns ein bisschen mit uns beschäftigen, dass wir nämlich schauen, wo sind Gaben, wer ist bereit mitzumachen, wie spannen wir das Ding auf. Aber das Ziel ist, dass wir hinausrichten unseren Blick und uns nicht um uns selber drehen in der Gemütlichkeit unserer heimischen Gemeinde, sondern dass wir die Sache nach außen tragen. Dazu helfe uns Gott durch seinen Heiligen Geist. Amen.